Wer sind die Guten und wer die Schlechten? Diese Frage haben wir rund um das Thema Migration alle schon gehört und sie ist vermutlich so alt wie die Migrationsgeschichte selbst. Davon erzählt auch die Kabarettistin Toxische Pommes in ihrem ersten Roman Ein schönes Ausländerkind. Im bürgerlichen Leben heißt sie Irina und arbeitet als Juristin in Wien. Und während der Corona-Pandemie hat sie dann auf einmal angefangen, auf Instagram und TikTok eine Art alter Ego sich zuzulegen, und zwar als Toxische Pommes. Da erzählt sie pointenreich von Ausländerklischees oder macht sich über ihre österreichischen Landsmenschen lustig. In ihrem Roman beschreibt sie nun, wie ein Elternpaar mit Kind aus dem zerbrechenden Jugoslawien nach Wien flieht und dort in ein neues Leben finden muss und wie viel sie dafür auch opfern müssen. Darüber wollen wir jetzt sprechen hier auf der Detektor FM Bühne auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin Caroline Breitschädel und ich freue mich, dass sie jetzt hier bei mir ist. Irina alias Toxische Pommes. Hallo.
Hallo.
Inwiefern wolltest du denn zeigen, dass eine Immigration in ein neues Land und sei es auch nur aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer nur ein Segen, sondern auch immer ein Verlust ist?
Wie meinst du aus wirtschaftlichen Gründen?
Also in dem Fall war es jetzt nicht aus wirtschaftlichen Gründen, aber ich finde, man könnte vermuten, dass es selbst, wenn man nur aus wirtschaftlichen Gründen fliehen würde, dass es eben nicht nur ein Segen, sondern auch immer ein Verlust ist. Aber jetzt auf den Roman bezogen.
Also wie inwieweit ein Fluch und ein Segen die Migration ist? Naja, es ist einfach ein radikaler Einschnitt bei den meisten, die unfreiwillig migrieren. Ich glaube, die Frage überfordert mich gerade ein bisschen. Ich meine, natürlich gibt es viele positive Aspekte auch natürlich, aber ich würde sagen, bei einer unfreiwilligen Migration dominieren oft am Anfang negative Aspekte irgendwo auch. Natürlich, wenn man vor Krieg flieht in ein sicheres Land. Ich glaube, die Frage verwirrt mich ein bisschen.
Wir können auch einfach weiterziehen. Ja. Dann ziehen wir weiter. Dann ziehen wir weiter zu dem Mädchen in deinem Roman, das mit ihren Eltern in den Sprachen des ehemaligen Jugoslawiens spricht. Du kürzt es mit BKMS ab, also für Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch und Serbisch steht das. Und die Sätze, die du schreibst, die kommen dann in BKMS vor und du übersetzt sie dann in voller Länge. War dir das wichtig oder wie wichtig war dir das, diese Sprachen sichtbar zu machen und auch sichtbar zu halten?
Ich hätte es ganz unnatürlich gefunden, wenn die Figuren, deren Muttersprache BKMS ist, Deutsch gesprochen hätten miteinander. Also mir war das irgendwie wichtig, eine gewisse Natürlichkeit der Charaktere einfach beizubehalten. Ich finde es immer sehr befremdlich, wenn Menschen in Filmen oder auch in Büchern sich ganz unnatürlich miteinander unterhalten und nicht in ihrer Muttersprache. Also ich nehme immer wieder dasselbe Beispiel, aber in amerikanischen Filmen, wenn, weiß nicht, Russen dargestellt werden zum Beispiel und die sprechen dann Englisch mit einem starken russischen Akzent, um zu signalisieren, dass es Russen sind, finde ich das immer ganz komisch. Also ich finde, das sind Untertitel schon zumutbar und deshalb habe ich die Dialoge ausschließlich auf der Muttersprache sozusagen formuliert, mit einer Übersetzung natürlich auf Deutsch, damit auch deutschsprachige Menschen wissen, worum es geht, aber alles andere hätte ich, glaube ich, falsch gefunden.
Ja, und man lernt noch was nebenbei, ne?
Genau, wenn man möchte, ja.
Genau, zu Beginn deines Romans kommt die geflüchtete Familie bei einer anderen Familie unter. Das ist die Familie Hell, und zwar in so einem kleinen Nebenhaus in dem Wiener Vorort. Und das Verhältnis zwischen den beiden Familien ist zwiespältig, weil Familie Hell einerseits die geflüchtete Familie unterstützt mit einem Obdach, mit Essen und mit Arbeit, aber es kommt halt auch so rüber, als würden sie irgendwie ausnutzen, weil vor allem die Renate Hell, das ist die Mutter der Familie, stellt sehr hohe Ansprüche an die Hausarbeit, die Mutter der Protagonistin zu leisten hat. Und manche Hilfestellungen und Informationen werden vielleicht auch bewusst verschwiegen. Und auch in der öffentlichen Debatte um Migration ist der Arbeitsmarkt ja immer wieder ein Argument. Aber es besteht auch da natürlich immer die Gefahr, dass die ArbeitnehmerInnen ausgenutzt werden.
Naja, wenn man eben unfreiwillig nochmal ein Land verlässt und vielleicht gar nicht so richtig weiß, worauf man sich einlässt, ist man halt meistens in einer unvorbereiteten Situation und auch irgendwo in einer manchmal auch, sag ich jetzt mal, ein bisschen hilflosen Situation, weil man kommt in ein neues Land, man kennt die Sprache nicht, man weiß nicht, wie das Land funktioniert und ist angewiesen auf Hilfe, die manchmal eben auch um einen hohen Preis vielleicht auch kommt oder vielleicht auch mit einem großen Nachteil verbunden ist. Ich glaube aber, dass generell Hilfe oft auch eben etwas kostet, gerade in der Situation und auch man in der Situation auch vulnerabel ist. Und darum geht es auch eben ein bisschen in dem Roman, dass ja, halt Hilfe nicht immer nur uneigennützig ist, sondern auch oft helfende Menschen auch eigennützige Motive haben. Und das ist auch per se nicht schlecht, das ist, glaube ich, auch einfach menschlich irgendwo, dass man hilft und auch gleichzeitig sich davon selbst etwas erhofft, ein bisschen. Und der Roman soll eben auch ein bisschen die Frage danach aufwerfen, ist das sozusagen, wie ist das vertretbar? Es hat auch viele positive Aspekte, natürlich in erster Linie positive Aspekte, wenn jemand eine Familie aufnimmt, die flüchtet, ist das natürlich in erster Linie eine wunderbare Sache und man ermöglicht einer Familie eine Unterkunft, eine Ankunft in Österreich, aber eben in dem Roman kommt es natürlich um einen Preis.
Grundsätzlich wäre Arbeit ja auch ein super Mittel, um sich in einem neuen Land gut integrieren zu können. Beim Vater im Roman misslingt das allerdings, weil er keine Arbeitserlaubnis bekommt und auch keinen Job. Und stattdessen bleibt er zu Hause und schafft es deshalb auch nicht so richtig, sich zu integrieren. Was wolltest du anhand von dieser Vaterfigur zeigen?
Die Motivation, das Buch zu schreiben, war die Vaterfigur beziehungsweise der Wunsch nach einer Beschäftigung mit einer gescheiterten Integration eines Migranten, weil über nicht integrierte Migranten sehr negativ berichtet wird, fast ausschließlich in Medien und sie eben, finde ich, zu einer gesichtslosen Masse an entweder bedrohlichen oder an faulen Menschen degradiert werden, die nicht willig sind, sich zu integrieren. Und es wird so getan, als wäre Integration einzig und allein vom Willen des Individuums abhängig. Und das finde ich ziemlich, ich finde, das degradiert Menschen ziemlich stark auf empathieunwürdige Wesen. Und dem wollte ich irgendwie ein bisschen entgegentreten durch diese Figur, die nicht integriert ist. Nach den Maßstäben der FPÖ oder der AfD oder nach rechten Parteien wahrscheinlich. Und die wahrscheinlich gerade in Zeiten von Remigration vielleicht auch davon betroffen wäre. Und ich wollte eben so eine Figur, oder in Zeiten, wo von Remigration fantasiert wird oder davon Menschen die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, wollte ich eben eine Figur zeichnen, die eben vielschichtiger ist, die ihre eigenen Bedürfnisse hat, ihre eigenen Fähigkeiten hat, natürlich auch ihre Unfähigkeiten. Wenn man mit 45 in ein Land migriert oder eben wenn man älter ist sozusagen und nicht mit 2 Jahren in ein Land migriert, wie einfach ist es wirklich, eine komplett neue Sprache zu lernen, akzentfrei? Ich denke mir das immer, wenn Deutsche jahrelang in die Türkei auf Urlaub gehen und immer noch kein Wort Türkisch reden und dann gleichzeitig erwarten, dass jemand perfekt Deutsch kann, wenn er nach Deutschland gerade erst migriert ist und Mitte 50 ist, denke ich mir auch so, okay.
Ja, Doppelmoral okay. Einfach, ne?
Chill. Aber genau. Ja, ich wollte ihm ein bisschen was entgegensetzen.
Ja, trotz aller Integrationsschwierigkeiten eignet sich der Vater dann trotzdem die deutsche Sprache an, mithilfe von, tut er nicht. Es gibt einen Moment, wo so ein Sprachtest gemacht wird und,
genau, aber das...
Man weiß nicht, was hinter verschlossenen... Okay. Trotzdem habe ich mich gefragt, also dass dieser Druck ja enorm groß sein muss, weil er versucht ja auch einen Job zu finden und ja, der Staat irgendwie bremst ihn aus und er darf nicht anfangen zu arbeiten. Ja, was macht dieser Druck mit einem, wenn man denkt, man müsste immer dieser perfekte Ausländer oder die perfekte Ausländerin sein?
Mit wem?
Entweder mit den Menschen im Buch oder auch mit dir, wenn du das selber womöglich erlebt hast?
Man fragt sich halt irgendwie ein bisschen, warum teilweise so übermenschliche Anforderungen und Erwartungen an Migrantinnen gestellt werden, die nicht an autochthone Menschen gestellt werden. Warum muss ein Deutscher nicht jeden Tag beweisen, dass er in Deutschland leben darf? Warum, wenn ein Deutscher eine Straftat begeht, warum schreien wir dann nicht, dass ihm die Staatsbürgerschaft aberkannt werden soll? Warum macht man das nur mit Migranten? Ich finde, die Frage kann man sich durchaus stellen. Natürlich kann man sagen, der Deutsche ist hier geboren, aber was genau hat er dafür geleistet, in Deutschland zu leben, außer hier zufällig geboren zu sein?
Ja.
Also kann man genauso überspitzt formulieren. Ein Migrant hat vielleicht viel mehr geleistet, weil er einen langen Integrationsweg gemacht hat, viele Leistungen sozusagen erbracht hat. Also ist jetzt alles natürlich sehr pointiert formuliert, aber ich finde, das kann man sich durchaus stellen, diese Frage.
Ja, es ist keine Einbahnstraße, ne, sich in einem Land zurechtzufinden.
Genau, genau.
Ja.
Also ich finde, darüber kann man oder muss man auch einfach diskutieren und ein Staat hat Fürsorgepflichten für alle seine Bewohner, egal ob es jetzt Staatsbürger sind oder nicht. Und Deutschland ist genauso ein Einwanderungsland wie Österreich. Und so zu tun, als wäre es kein Einwanderungsland, ist ein bisschen schwierig. Also ja, vor allem, man holt sich die Menschen ja, wenn man sie braucht, dann braucht man plötzlich Gastarbeiter. Und dann sind das plötzlich menschliche Ressourcen, die man ausnutzt. Und dann kommt man drauf, das sind Menschen und keine seelenlosen Arbeitskräfte, die man dann wieder abschieben kann. Ja, also alles geht halt nicht.
Nee, gerade langfristig. Ne?
Genau.
Also heißt es, wir brauchen Arbeitskräfte unbedingt. Aber ja, ich glaube, in einem Interview, das ich gehört habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Podcast hieß, hast du auch gesagt, dass es die Menschen total entmenschlicht, wenn man die halt nur herholt, damit sie hier arbeiten und sich dann wundert, dass sie sich nicht perfekt integrieren, weil es aber auch irgendwie verhindert wird. Also ja, es ist, ja.
Ja, vor allem auch, ich weiß nicht, ich denke mir, dass diese ganze Geschichte mit ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber als Asylwerber darfst du sehr lange einfach nicht arbeiten. Gleichzeitig wird von dir erwartet, dass du dich integrierst, dass du die Sprache perfekt lernst, damit du dann wieder abgeschoben wirst, wenn es in deinem Land sicher ist, unter Anführungszeichen. Warum sollte ich mich dann integrieren?
Ja, es ist eine traurige Situation gerade. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, politisch. Genau, die Beziehung zwischen Vater und Tochter ist ja eine ganz besondere. Die Protagonistin bezeichnet ihren Vater auch als ihren besten Freund. Und der Vater sieht sie wahrscheinlich auch so als seine beste Freundin. Er holt sie zum Beispiel am Anfang vom Roman vom Kindergarten ab und kocht und besorgt ihr über Umwege auch Barbie-Puppen. Was könnten Männer und Väter von dieser Figur lernen?
Ja, also der Vater rutscht ein bisschen in eine unabsichtliche feministische Rolle, indem er die Care-Arbeit zu Hause übernimmt. Das ist kein bewusster Akt, den er vornimmt, sondern das ergibt sich so, weil er keine Arbeitserlaubnis bekommt, seine Frau hingegen schon. Und so kommt es dazu, dass er zu Hause bleibt und sich um das Kind kümmert. Und er hat anfangs auch, er findet das auch gut, er bewertet das nicht, er sieht das relativ pragmatisch. Und weil damit sie in Österreich bleiben können, brauchen sie eine Arbeitserlaubnis, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen oder in Österreich bleiben zu dürfen. Er erlebt aber sehr schnell, dass er sich eigentlich dafür schämen muss, weil er von der Mehrheitsgesellschaft das Gefühl vermittelt bekommt, da läuft etwas falsch. Es sind die 90er und die 2000er, es ist eine ländlichere Region, man redet noch, es gibt noch keine Väterkarenz. Ja genau, es ist sozusagen noch ein sehr untypisches Rollenbild und er fängt auch an, sich dafür zu schämen. Die Tochter fängt auch an, sich dafür zu schämen, dass ihr Vater nicht arbeitet, unter Anführungszeichen, weil, ich meine, Care-Arbeit ist Arbeit, wie wir alle wissen. Genau. Und ja, was Väter davon lernen können. Ich meine, es wäre schön, wenn Menschen, wenn sie sich entscheiden, Kinder zu bekommen, auch die Verantwortung übernehmen würden und ja, sie nicht abschieben würden auf sozusagen ein anderes Elternteil. Also es wäre schon gut und es wäre schön, wenn es auch Anreize gäbe, nicht nur, sage ich jetzt einmal, sehr binär gedacht, nur an die Mütter die Verantwortung abzuschieben und so zu tun, eben nur weil du das Kind geboren hast, hast du so eine besondere Verbindung und jetzt musst du die ganze Arbeit machen. Es wäre natürlich schon, wenn das aufgebrochen wird. Also ich glaube, darüber müssen wir eh nicht diskutieren.
Aber war das beim Schreiben also ein Versuch von dir oder ist das so ein Nebeneffekt, dass Geschlechterrollen aufgebrochen werden in dem Buch?
Achso, ich wollte das Thema einfach ansprechen. Ich wollte auch ein bisschen mit dem Klischee spielen, dass ja irgendwie immer so die Jugomänner so ultra sexistisch, also das habe ich immer mitbekommen. Es wurde immer suggeriert, mein Vater muss doch extrem sexistisch sein und extrem, weiß ich nicht, mir nicht erlauben, keine Ahnung, was alles zu machen. Gleichzeitig hat sich mein Vater de facto feministischer gegeben als die meisten österreichischen Väter, die ich kannte damals. Also jetzt ganz ohne Wertung. Aber ich wollte genau ein bisschen eben mit diesem Klischee eigentlich auch ein bisschen spielen und zeigen, naja, es ist nicht immer so. Also und es ist auch vielleicht ein Vorurteil, das einfach nicht stimmt. Also natürlich gibt es teilweise, vor allem in Montenegro, wo ich herkomme, schon stärkere patriarchale Strukturen, das muss man schon einfach auch einfach so sagen. Aber ich wollte ein bisschen diese Vorurteile da auch einfach entkräften und zeigen, nein, es das war nicht so in unserem Fall zumindest.
Und genau, im Gegensatz zum Vater ist die Mutter ja viel nicht anwesend, weil sie einfach sehr beschäftigt ist, zum Leidwesen der Tochter auch. Was sagt das vielleicht über die wiederum sehr komplexen Ansprüche an Frauen und Mütter aus?
Ja, also ich habe oft bei sehr vielen Freundinnen und Freunden, die eben auch eine Migrationsgeschichte haben, habe ich oft das Gefühl gehabt, dass die Mütter irgendwie so die checken irgendwie sozusagen alles und müssen alles können. Ich glaube, das ist nicht nur in Migrantinnenfamilien so, ich glaube, das ist in vielen Familien so. Aber auch ganz spezifisch in dem Fall, sie sind Managerinnen, checken alles ab, kümmern sich um die Kinder, haben Jobs. Also ja, auch übermenschliche Erwartungen sozusagen werden in sie gestellt.
Die Tochter überzeugt in der Schule, sie ist eine sehr gute Schülerin und setzt sich dadurch, auch weil sie natürlich besonders fleißig ist und alle Extraaufgaben erledigt. Dahinter steckt auch der Gedanke, dass du dich als Ausländerin oder Ausländer wahrscheinlich immer doppelt anstrengen musst. Das sagt zumindest auch der Vater. Wie hast du das persönlich erlebt? Also sind das auch Erfahrungen, die du gemacht hast?
Ja, ja. Ganz klares Ja. Also so wie vorhin gesagt, am besten bis ins Grab integrieren und für immer dankbar sein. Also es war das Gefühl, das ich auf jeden Fall hatte beim Aufwachsen, das, ja.
Geht da nicht auch viel von der eigenen Identität irgendwie verloren? Also durch diese Überintegration?
Also ich kenne kein anderes Leben, sage ich jetzt mal, als mein eigenes. Vielleicht, ja.
Weil ich am Anfang des Romans ist auch so eine Stelle, so ich habe alles richtig gemacht, ich habe mich perfekt integriert, ich habe den Ausländer in mir wegintegriert und trotzdem wird so eine innere Leere beschrieben. Dabei hat man ja das Ziel dann eigentlich erreicht und es kommt aber gar nicht die verheißungsvolle Erfüllung. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Ja, vor allem eben, wenn man dann so diesen Prozess geschafft hat und die Staatsbürgerschaft hat und einem jahrelang versprochen wurde, wenn du die Staatsbürgerschaft hast, dann hast du es geschafft, dann bist du einer von uns. Und wenn man einen Martin Sellner davon sprechen hört oder einen Herbert Kickl bei uns, der jetzt ziemlich bald wahrscheinlich Bundeskanzler werden wird, einer rechtsextremen, glaube ich, mittlerweile kann man sehr gut sagen, Partei der FPÖ, von Geheimplänen spricht. Also die Idee eben, dass Menschen mit Staatsbürgerschaft wieder irgendwohin abgeschoben werden, dann fühlt man sich ziemlich verarscht. Und gleichzeitig ist mir klar, worum es in dem Buch auch sehr, sehr stark, was ich zeigen wollte, auch mit dem Titel Ein schönes Ausländerkind, es wirft die Frage auf, gibt es hässliche Ausländerkinder? Wir gehören definitiv zu einer Gruppe von Migranten, die zu den guten Migranten irgendwo gehört. Wir sind weiß, essen Schweinefleisch, sind quasi gebildet, also christlich, also sozusagen, genau, also wir haben sozusagen viel ungemein weniger Diskriminierung erlebt als das ist keine Frage, als andere Gruppen von Migrierenden. Und der Roman soll eben ein bisschen eben genau die Frage stellen nach, wer sind die guten Ausländer, wer sind die schlechten Ausländer auch. Was soll diese Unterscheidung?
Ja, und das zieht sich ja zum Beispiel auch durch die Schullaufbahn von der Protagonistin im Roman durch. Ne? Also, dass sie super fleißig ist und Topnoten hat und trotzdem bekommt sie dann gesagt, dass sie es nicht aufs Gymnasium schaffen kann. Da habe ich mich auch gefragt, muss als Eltern in einer migrantischen Familie, muss man dann seinem Kind besonders sagen, ey, du musst dich jetzt extra doll anstrengen? Macht man dem Kind dann extrem viel Druck? Ist das überhaupt die Aufgabe der Eltern, dann zur Bildung immer mehr zu ermutigen? Oder ist das eigentlich der falsche Weg, weil das System natürlich schuld ist daran?
Ich glaube, das ist von jeder Familie zu, also das ist von Familie zu Familie, glaube ich, ganz unterschiedlich. Da hängen ja auch mehr Fragen, glaube ich, mit dran als Migrationshintergrund oder nicht, sondern es sind ja auch sozioökonomische Überlegungen oft dahinter. Wie ist der eigene Bildungsweg der Eltern? Wie viel Bildung haben sie auch eben genießen können, sage ich jetzt mal? Oder wie sensibilisiert sind sie auf gewisse Fragen? Wie sehr sensibilisieren sie Lehrerinnen auf gewisse Fragen? Und das sind so, also da bin ich definitiv nicht die richtige Person, um da zu antworten. Da können andere Leute viel schlauere Dinge dazu sagen. Aber es sind einfach eine Menge Faktoren, die da mitspielen. Aber zumindest in Österreich haben wir definitiv ein strukturelles Problem in der Schule, was die Behandlung von Migrantinnen angeht. also von Kindern mit Migrationshintergrund, definitiv. Also das ist durch zig Studien bewiesen, dass es Benachteiligungen gibt. Und ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der migriert ist und der nicht irgendwie eine echt ungute Schulerfahrung gemacht hat mit diskriminierenden Lehrerinnen oder eben Strukturen. Und ein System, das von Einzelnen abhängt, von einzelnen guten Lehrerinnen, dass die einen fördern, das ist kein gutes System.
Ja, da ist Österreich auch nicht alleine damit.
Ja, also ich glaube, da sind wir, unsere beiden Länder, eh gut dabei, auf rechten Kurs oder auf eben, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie euer Schulsystem ist, aber unseres ist ziemlich veraltet in sehr vielen Hinsichten. Es wird ständig nach Reformen gestrebt, aber es passiert einfach sehr, sehr wenig und ja, viel zu langsam auch.
Ja, also ich glaube, in Deutschland haben wir 16 unterschiedliche Schulsysteme, ist immer so mein Gefühl, für jedes Bundesland eins, sodass man es wirklich gar nicht vergleichen kann.
Ah ja, okay.
Aber ich bin jetzt auch schon eine Weile raus und froh darüber.
Ich auch.
Genau, eher beiläufig stellst du der Protagonistin im Roman die Kinder der Familie Hell so entgegen und vor allem der eine Sohn fällt dadurch auf, dass er zum Beispiel Tiere quält und ein bisschen schwierig ist. Ging es auch darum, so einen Doppelstandard und verschiedene Ansprüche zu zeigen zwischen den unterschiedlichen Familien? Weil die Protagonistin ist super strebsam und benimmt sich toll und ist toll in der Schule und so ein, ja, wie so ein Vorzeigekind. Und der Sohn der Familie Hell, ja, würde ich sagen, eher nicht so. Ob das damit zu tun hat, dass die Eltern ihre Kinder unterschiedlich erziehen. Also oder dass migrantische Familien da einen höheren Anspruch haben.
Nein. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich will doch gar nicht in irgendeine Migranten versus Österreicher Diskussion irgendwie gehen, weil das sind einfach Einzelschicksale oder einzelne Leben, die man, also die einfach unterschiedlich sind. Und also was sind Migranten? Wir sind ja nicht alle sozusagen eine Gruppe an Menschen, die... Also ich wollte einfach eine Familie, ich wollte die Familie Hell auch als eine Familie zeichnen, die halt auch natürlich Schwierigkeiten hat. Und die Figur der Renate ist ja auch nicht böse oder... Also die ist ja auch, die hat genauso ihre Schwierigkeiten, die hat ja auch ihren Grund sozusagen, warum sie vielleicht... so ist, wie sie ist. Sie hat auch ihre Schwierigkeiten, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen eben Herausforderungen auch mit den Kindern, die auch mal schwierig sein können. Und ich wollte einfach einen Charakter zeichnen, der irgendwie menschlich ist, auch eben nicht nur eindimensional gut oder böse sozusagen, sondern auch, aber da irgendwas in diese Richtung wollte ich nicht machen. Oder das war zumindest nicht die Intention.
Okay. Ja, manchmal liest man ja auch ein bisschen zu viel rein. Ne?
Ja, aber das ist immer geil. Ich freue mich immer, wenn Leute Dinge interpretieren, dann picke ich mir das raus, wo ich mir denke, so ja, genau das wollte ich sagen damit. Oder halt so nein.
Ja, ich hab noch so einen Gedanken.
Perfekt.
Kann ich jetzt präsentieren.
Schieß los, dann kann ich den weiter verkaufen. So ja, das wollte ich damit total zum Ausdruck bringen.
Und zwar haben wir ja quasi jetzt am Ende angefangen und ich komme jetzt ganz an den Anfang zurück, weil der Prolog des Romans, der... ja, fällt so ein bisschen raus aus dem Rest des Romans oder setzt sich sehr ab. Da geht es um eine Frau, die in einer österreichischen Behörde arbeitet oder da angestellt ist zumindest. Arbeitet ist die Frage, weil sie baut unter ihrem Arbeitsplatz ein Bett. Und auch alle um sie herum scheinen eher versuchen, die Arbeit zu vermeiden. Inwieweit geht es bei dir bei diesem Einstieg auch irgendwie um Subversion?
Naja, die Protagonistin, also... In der Eingangsszene geht es darum, die Protagonistin hat sozusagen alles richtig gemacht und sie hat ein Bore-out und ist in einem kompletten Bullshit-Job und ist aber eigentlich in einem perfekten Job da, wo sie eigentlich sozusagen immer schon hingehören wollte und sieht eigentlich, dass dieser Job komplett, ja, nicht einfach das Gegenteil ist von dem, was sie sich eigentlich eben gewünscht hat am Ende ihrer langen Integration und am Ende ihrer langen Leistung, die sie erbracht hat irgendwo. Und ich glaube, so geht es auch sehr vielen Menschen grundsätzlich, die halt eben auf etwas hingearbeitet haben und dann sehen sie, ah, okay, es ist eigentlich ganz anders. Und ja, sie stellt dann halt einfach Dinge in Frage und ist ein bisschen so ein Teaser für später sozusagen. Ja.
Gut, ich würde sagen, vielleicht belassen wir es dabei.
Okay.
Das war die Autorin und Künstlerin Irina alias Toxische Pommes. Vielen Dank, dass du da warst. Dein Roman Ein schönes Ausländerkind ist im Paul-Zollneib Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 23 Euro. Vielen Dank, dass du hier warst.